Grüße, Freunde des Rennsport. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi W. und der Tobi B. Grüß euch. Schönen guten Nachmittag.
Hallo.
Guten Nachmittag.
Na, wie geht es euch an diesem frühsommerlich heißen Sonntag?
Oh, es ist so heiß. Ne?
Ich höre dich quasi triefen.
Oh, also ist ganz cool eigentlich. Es ist halt wirklich Affenhitze, ne? Aber ach, es ist Sommer, wenn ich auf den Kalender schaue und wenn ich aus dem aus dem Fenster schaue, sieht's auch sommerlich aus.
Das ist schon mal
zum
gut.
Ersten Mal seit Wochen passt irgendwie das Wetter zum Datum. Das ist ganz schön. Aber es ist trotzdem zu heiß.
Wie warm ist es denn im Heim der Männer? 27 Grad, so wie hier?
Im Heim oder im
Mannheim?
Weiß ich nicht, wie heiß es in Mannheim ist. In meiner Bude müssten das jetzt gerade so um die, ach, keine Ahnung, 25 sein, 24 und draußen 30.
30 sogar. Das ist schon eher warm, ne?
Das ist schon eher warm. Deswegen geht's nachher schön grillieren mit Freunden an den Reihen. Und,
ist eine super Idee, weil
super
ja,
Idee.
Feuer kühlt ja.
Natürlich.
Großartig.
Ganz richtig.
Ja. Und Öl bin ich. Ist auch schön saftig warm heute, oder?
Ja, 25 warm haben wir hier drin, genau.
Ja, 25 kalt würde ich am 2. Juni auch nicht mehr haben wollen.
Ja, genau, richtig. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, als ich auf Thermometer geguckt habe, weil der Außenfühler befindet sich auf der Terrasse und der zeigt gerade 47 Grad an.
Boah.
Das ist
schon so direkt in der Sonne an der Wand.
Genau, richtig.
Ja. Das 47.
Ist, aber das ist am Nachmittag nicht repräsentativ, was da angezeigt wird.
Ja, das Gefühl habe ich aber auch gerade. Könnte ein bisschen zu weit oben sein auf der Skala.
Ganz so heiß ist es dann doch nicht, aber und man kann es draußen ganz gut aushalten, auch ohne Winterbekleidung.
Ja.
Oder besonders ohne Winterbekleidung.
Denn es ist ja 25 warm und nicht 25 kalt.
Und damit wir einen Wetterbericht noch komplett kriegen, wie ist bei Phil?
Ja, 27 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein, ein laues Lüftchen hin und wieder. Deswegen ist es draußen eigentlich super, aber hier drin ist halt nicht so geil.
Oh Gott.
Ja. Ja, ich habe es in der Pre-Show schon erzählt, weil ich mache den E-Pod gerne hier im Dachbodenstudio, nicht im Kellerstudio, weil das ist mir so groß und dunkel und da bin ich dann alleine und fühle mich nicht wohl. Aber ich werde dann wohl runterziehen demnächst, also nicht in dieser Episode, aber in den nächsten, denn hier so direkt unterm Dach ist doch ein bisschen zu warm jetzt. Naja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber draußen ist schön, freue mich schon. Machen wir dann gleich im Anschluss an diese Sendung, mache ich mir schön ein Cappuccinium und setze mich wieder auf die Terrasse.
Cappuccinium-Eis oder Cappuccinium ohne Eis? Also ja. Ich weiß nicht, man macht die ja sonst auch ohne Eis, aber kalt gibt's ja auch.
Ja, kann man alles machen? Nein, also ganz normal. Ganz normal. So.
Ganz normal mit Temperatur.
Genau, weißt du, das ist warme Getränke bei
warmem
Wetter ist auch total okay eigentlich.
Genau. Das kühlt ja, genau wie grillieren.
Genau. So, gut, dass wir das besprochen haben. Dann lass uns doch mal gucken, worüber wir irgendwie sinnvoll sprechen können. Denn es ist ja jetzt gerade erst frisch nach dem Rennen. Wir haben am Dienstag erst aufgezeichnet und gerade kürzlich erst released. So richtig viel ist natürlich nicht passiert seit dem letzten Mal. Wir können ein bisschen am Fahrerkarussell drehen. Wir können ein bisschen Richtung Saisonende gucken, damit wir was zu erzählen haben. Wo fangen wir an, liebe Freunde?
Ich glaube, wir fangen an beim einzigen News-Item, was es in dieser Woche gibt. Es ist wirklich, also es hat schon fast schon Nachrichtenwert, dass nichts passiert. Also gar nichts ist, also null, gar nichts ist passiert diese Woche. Alle haben
Breaking News.
Alle haben irgendwie noch halt den Berlinepri nachgekaut und wieder gekaut, aber irgendwie ist nichts bei rumgekommen. Einzige Story, und auch die kommt vom Berlinepri-Wochenende, ist die sehr wahrscheinliche Vertragsverlängerung von Tom Dillmann bei NIO. Heute geschrieben, die Geschichte auf unserer Webseite eformel.de zu lesen. Und der ist eben bei NIO untergekommen, Tom Dillmann, in dieser Saison, nachdem er 2 Jahre Ersatz, Reserve und was weiß ich für Fahrer war. Simulator, gibt ja so viele Bezeichnungen für den Job. 2. Reihe bei Venturi war er vorher, ist dann Vollzeit zu NIO gewechselt. Und Tom Dillmann wird aller Voraussicht nach auch noch in Saison 6, also im nächsten Jahr, für das britisch-chinesische Team an den Start gehen. Er meinte, es ist so unterschrieben und vereinbart und geplant, dass er sowohl jetzt die Vorbereitung austragen wird und dabei mitmachen wird und mitwirken wird, als auch dann tatsächlich das Autofahren im nächsten Jahr. Und man muss sagen, Dillmann, der hat wirklich eine harte Zeit gehabt bei Nio. Venturi, seine Tage damals, mehrmals Vierter geworden. Ich erinnere mich da an Berlin. Sein letztes Venturi-Rennen New York, oder sein vorletztes, das New York-Wochenende, das Saisonfinale des letzten Jahres, war er auch Vierter für Venturi. Naja, und dann ist er eben Vollzeit zu Nio gegangen und seitdem läuft gar nichts mehr. Dillmann ist aktuell der einzige Fahrer, der in diesem Jahr jedes Rennen gestartet hat, aber in keinem Rennen die Top-10-Ränge erreicht hat, wo für dieses Jahr Punkte gibt. Das bedeutet, er ist eigentlich Letzter in der Fahrerwertung momentan.
So wie auch Nio in der Teamwertung, ne? Ich meine, wie viel Bock hat jetzt dann der Dillmann nächstes Jahr für das Team zu fahren, das dieses Jahr in den bisherigen Rennen zweimal Punkte geholt hat, und zwar einmal 4 und einmal 2? Wie enthusiastisch ist man denn da so mit dem Blick aufs nächste Jahr? Oder die nächste Saison, um genau zu sein?
Der ist erstaunlich motiviert. Ich war auch überrascht. Natürlich würde ich alles dafür tun, um in der Formel E zu fahren, aber bei Nio würde ich mir vielleicht nochmal überlegen. die sind halt wirklich nicht so das Gelbe vom Ei in diesem Jahr, leider. Das tut mir so leid zu sagen, weil Nio, damals hießen sie noch China Racing, Next EV China Racing, die gab es ja in allen Formen und Farben, diesen Namen. Inzwischen heißt das Team eben Nio. Die haben mit Nelson Piquet Jr. die Fahrermeisterschaft vor wie vielen Jahren? 4 gewonnen. Vor 4 Jahren waren die noch Fahrermeister. Ja. Und jetzt dümpeln die halt am Ende des Tableaus umher mit 6 Punkten. Die Hälfte von dem nächstbesseren Team. Das ist halt bei 6 Punkten nicht schwer, die Hälfte des nächstbesseren Teams zu haben. Dragon hat 18 auf dem 10. Platz in der Teamwertung. Aber trotzdem, 13 natürlich. Naja, also Nio ist dieses Jahr wirklich nicht gut, aber Dillmann ist erstaunlich euphorisch und enthusiastisch. Also der ist zwar auch sehr resigniert, hat zwar auch sehr resigniert und seufzte dann, während ich ihn interviewte in Berlin und meinte, ich war überrascht, wie offen und ehrlich er damit umgegangen ist. Er meinte, das läuft halt einfach gar nicht in diesem Jahr und Zitat, ich freue mich einfach, bald ein besseres Auto zur Verfügung zu haben. Zitat Ende, damit er dann irgendwann mal vielleicht zurück Richtung Mittelfeld den Anschluss findet. Dieses Jahr läuft, wie gesagt, gar nicht. Er ist allerdings optimistisch, dass es im nächsten Jahr was wird. Ich würde es hoffen, weil ich habe schon immer was für Dillmann übrig gehabt irgendwie, weil der einfach unglaublich schnell ist. Der ist so talentiert und hat so viel Pech. In der Formel E fährt er bei Nio, da kann er nichts reißen wegen dem Auto. In der WEC, da fährt er bei Bike Hollis, das Auto fällt auch ständig in sich zusammen und da erreicht er das Ziel auch nur in allen Jubeljahren. Wenn, dann ist er schnell, ne? Ist natürlich Prototyp, LMP1, da ist Bike Hollis natürlich immer vorne anzusiedeln im Vergleich zu den LMP2-Lern oder sowas. Aber auch da spielte immer nur die zweite Geige und Dillmann der ist einfach ein nettes Kerlchen und ein sehr talentiertes Kerlchen und der hat es einfach verdient, dass er wieder ein bisschen nach vorne kommt. Ganz egal, ob man jetzt Nio-Fan ist oder nicht, einfach aus sportlicher Sicht muss man, glaube ich, festhalten, Dillmann und Nio hätten es verdient, ein bisschen einen Push zu kriegen im nächsten Jahr. Ob es so sein wird, keine Ahnung. Die beginnen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen mit ihrer Vorbereitung für Saison 6. Alle Hersteller kriegen ja 15 Testtage zur Verfügung gestellt, in denen sie eben ihr Auto prüfen dürfen. Auf dem Prüfstand kann man das natürlich machen, so oft man will, aber es ist natürlich immer besser, wenn man das Fahrzeug wirklich fährt und nicht nur simuliert. Und das beginnt in den nächsten Tagen und Wochen, im Juni eben irgendwann zwischen heute und Bern werden die ersten Nio-Kilometer absolviert mit dem Auto der nächsten Saison. Die sind auch leider nicht allzu früh dran, das muss man auch festhalten. Also BMW hat schon getestet und auch einige andere Teams legen so langsam los. Und Nio ist halt auch da nicht an erster Stelle eben gewesen. Hauptsache ist aber eigentlich, dass es losgeht. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, wann die beginnen mit deren Testarbeiten. Hauptsache, die nutzen einfach alle Tage so gut, wie es geht und machen das Auto so gut, wie es geht, damit es im nächsten Jahr so weit, wie es geht, nach vorne geht.
Okay, geht kann man heute nicht mehr sagen. Die sind alle verbraucht, glaube ich.
Ich dachte, ich mache jetzt hier schön sprachliches Stilmittel, ne? Immer geht und am Ende fiel mir allerdings kein anderes Verb mehr ein.
Fail.
Hm,
naja.
Ja, ich meine, da muss man natürlich dazu sagen, dass NIO ganz, ganz offensichtlich sich bei der Entwicklung des Antriebs für diese Saison massiv vertan hat. Ich kann mich erinnern, als Tom Dillmann als Fahrer von NIO bekannt gegeben wurde, wie euphorisch da unser Tobi gewesen ist, der wir früher vielleicht so ein bisschen als Jaguar-Fanboy kannten.
Vielleicht,
der dann auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Lackierung des Autos wirklich schön ist, dann zum Neo-Fanboy mutierte. Aber von der Euphorie damals ist schon bei den Vorsaison-Testfahrten nicht mehr viel übrig gewesen, als Neo mit Abstand die langsamsten waren. Und
das hat sich auch nicht geändert.
Sie haben es nicht geändert bekommen. Wie gesagt, da ist, ohne dass man da jetzt von Seiten des Teams offiziell irgendwas zu sagt, da ist, bei der Entwicklung des diesjährigen oder des Antriebs für diese Saison, ist was ziemlich in die Hose gegangen und da ist einfach die Hoffnung auch bei Dillmann vorhanden, dass nächstes Jahr alles ganz anders wird. Denn letzte Saison, also Saison 4, war der NIO-Antrieb jetzt nicht so schlecht. Hm. Ja, Olli Turvey hat in Mexiko die Pole Position geholt und ist dann im Rennen Zweiter geworden. Ja, der erste 250 kW Antrieb war wohl nix.
Ja, es fehlt, ich weiß auch gar nicht, was genau fehlt. Es ist wahrscheinlich alles. So ganz, ganz krass fehlt die Performance, also die Vollgas-Performance. Allerdings ist auch die Effizienz vermutlich nicht so gut, wobei man da natürlich die Daten vom Team haben müsste, um das wirklich genau und empirisch mal zu beurteilen, ob die Leistung des Teams in Sachen Effizienz auch nicht so gut ist. Bräuchte man natürlich die Teamdaten dafür, die haben wir nicht. Allerdings ist klar zu erkennen, dass
die rücken die leider auch nicht raus.
Eben. Wobei, ich habe noch nie gefragt.
Ja, vielleicht sollten wir es mal machen.
Vielleicht einfach mal fragen. Hey, wollt ihr nicht uns eure Energiedaten geben? Vielleicht könnte man sowas machen bei Saison 1 oder sowas. Weil, who cares about Saison 1? Oh, Tobi, lass das mal machen. Lass mal irgendein Team anfragen und sagen, Jungs, kommt, wir fahren sowieso nicht mehr in Peking oder in Moskau. Rückt doch einfach mal die Zahlen raus von Saison 1. Was habt ihr da zu bieten?
Das wäre spannend.
Das wäre schon ganz witzig eigentlich.
Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie da vielleicht trotzdem nicht drauf eingehen würden.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ist ja leider alles doch sehr, sehr geheimniskrämerisch, was Details angeht und
schade. Die Teams haben auch so unglaublich viele Daten. Es gab jetzt im Rahmen des Berliner Prix eine kleine Veranstaltung von Venturi. Die haben eine Cybersicherheitsfirma neu als Partner dabei. Und da haben die mal ein paar Zahlen aufgezeigt. Allein in den ersten Zügen derer Partnerschaft wurden von Venturi 640 Terabyte Fahrzeugdaten in eine Cloud hochgeladen.
Wahnsinn.
250 Terabyte sind dann nochmal extra lokal gespeichert davon. 50 Terabyte davon sind sogenannte Critical Infrastructure. Das heißt, ohne 50 Terabyte Daten können die eigentlich das Team vergessen und das Auto nicht zum Bewegen kriegen. Und man braucht so 50 Terabyte grob, um ein Formel-E-Auto anzutreiben. Sagen wir es vielleicht mal so. Bisschen bold formuliert vielleicht, aber naja, so 50 Terabyte sind eben sogenannte Critical Infrastructure und das sind halt riesige Datenmengen. Ich bin der Meinung, da könnte man uns mal ein bisschen was von abgeben und ein bisschen von teilen.
Datenteil, Sharing Economy.
Genau. Aber ich glaube, wenn die Teams jetzt schon mit Cybersecurity-Partnern auf große Sicherheit setzen, dann ist man da, glaube ich, eher nicht dran bedacht, auch mal mit Journalisten was zu teilen, weil das ist, glaube ich, die Adresse, wo die Daten nicht hingelangen sollen.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber in dem Zusammenhang vielleicht eine ganz interessante Info. Wir waren ja in Paris auf der Präsentation von Ghost Racing und da hatte ich auch noch mal mit dem Entwicklungsingenieur Jesus hieß er, gesprochen, der für das verantwortlich war. Und der sagte mir, dass die Datenmengen, die allein für Ghost Racing verwendet werden, um das Rennen dann quasi in Echtzeit dann nachher nachzustellen, beläuft sich auf lediglich ein Gig. Also ein Gigabyte, was
Oh, krass.
was ich fand, was für 22 Autos in einem 45 Minuten langen Rennen nicht so viel ist. Mhm. Aber die werden dann natürlich wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil der Daten, also das Einzige, was die ja brauchen, sind GPS-Koordinaten.
Eigentlich mehr, schon, ja.
Mehr brauchen die ja nicht. Alles andere, die Geschwindigkeit des Autos können sie berechnen aus zwei Positionen unmittelbar hintereinander, die sie im System haben. Aber wie gesagt, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass da die Rede davon war, dass ungefähr, immer ein bisschen Divergenz, aber ungefähr 1 Gigabyte pro Rennen an was? Rohdaten vorliegen.
Das müssten so etwa 10% sein von den Daten, die die Autos tatsächlich generieren, weil ich habe eine Zahl im Kopf, 5 Gigabyte, wobei die Zahl stammt auch aus der letzten Saison, bin ich mir ziemlich sicher, 5 Gigabyte pro Auto. Vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir irgendwas zwischen 5 und 10 Gigabyte pro Auto, und wenn davon halt nur so ein kleiner Bruchteil Daten sind, die tatsächlich nach Ghost Racing gehen, ist interessant.
Ja, 1 Gigabyte ist jetzt nicht so viel.
Das ist gar nicht so viel, nee. Also muss man natürlich trotzdem mal verarbeiten, ne? Also wenn man mal an Videospiele zurückdenkt von vor 30 Jahren, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dann ist halt natürlich 1 Gigabyte Daten pro Fahrzeug unglaublich. Aber sehr interessant. Interessante Zahl. Hat das jemand mal gespielt eigentlich, Ghost Racing? Mal um langsam ins nächste Thema rüber zu schweifen, was wir gar nicht geplant hatten heute, aber hat das jemand mal gespielt? Die ersten paar Wochen ist ja Ghost Racing schon draußen, der Videospieltitel der Formel E, als Mobile Game zum Runterladen. Hat das jemand mal angezockt?
Ich schon.
Und? Okay. Wie ist es?
Ist halt ein Mobile-Rennspiel und ich kann mich nach wie vor komplett überhaupt nicht damit anfreunden, ein Fahrzeug zu lenken, indem ich mein Device hin und her kippe. Und dann habe ich es gleich umgeschaltet auf irgendwie, du hast ja mehrere Steuerungsmöglichkeiten, so klassischerweise. Ich komme halt einfach persönlich, wahrscheinlich bin ich auch zu dumm, komplett nicht klar damit. Und dann hast du ja die Möglichkeit, eben mit den Live-Daten aus dem Rennen zu spielen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, denn ich will ja das Rennen sehen, ne? Also da verstehe ich ja den Anwendungsfall nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie gut das ankommt. Habe es ein, zwei Mal habe ich überlegt, ob ich es mache, zum Rennen zu spielen, aber ich hatte auch nicht genug Geduld und Bock, mich vorher damit so zu beschäftigen, dass ich es auch schaffe, mehr als 2 Runden zu fahren, ohne so zu crashen, dass ich dann keine Lust mehr habe. Und nicht so gern gesehen ist natürlich, wenn du dann aus dem Rennen aussteigst während so einer Live-Session, ne? Das sagen sie dir auch gleich vorher, du musst halt in so eine Lobby rein und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vorm Rennen ist diese Lobby offen und dann sagen sie dir halt dann schon immer, ja, wenn du jetzt hier joinst, dann bitte nicht aus dem Rennen dann aussteigen mittendrin und so weiter, das ist nicht so geil. Und da habe ich dann gesagt, hey, das ist genau, was passieren wird, ich werde sicherlich jetzt nicht 45 Minuten am Handy ein Rennen spielen und habe es dann einfach nicht gemacht. Und so von der Gaming Experience her, rein optisch ist ganz nett, aber von der Experience her, wie ich jetzt damit fahren kann und wie das Feeling ist so als Rennspiel, weiß ich nicht. Das für mich als PC-Gamer ist das irgendwie nichts.
Ja, ich freue mich auch auf den PC-Titel. Man muss zu Ghost Racing dazu sagen, die fahren jetzt hinter den Kulissen ein bisschen die PR-Maschine hoch. In Berlin waren einige große Sim-Racing-YouTuber unterwegs, unter anderem Tiamat Marduk, den kennt man vielleicht, wenn man Formel-1-Fan ist und dort die F1-Titel von Codemasters schaut. Ein Australier, inzwischen ausgewandert nach Großbritannien, und aus England hat man den mal eben eingeflogen als Gast und der durfte sich dann ein bisschen da umschauen. Und auch Jimmy Broadbent ist da gewesen, der nicht nur Formel 1 macht, sondern auch alles, was irgendwie an Simracing anfällt. Die sind in den letzten Jahren vergleichsweise groß geworden. Natürlich ist Gaming kein kleines Thema für YouTube, aber Gaming im Motorsportbereich natürlich Nische. Und da dann halt wen zu finden, das ist halt für die Nische ganz cool. Und wenn die aus der Nische ein bisschen Werbung machen, kommen auch aus anderen Motorsportbereichen und Serien vielleicht Fans zu Ghost Racing dazu, aber ich denke eher, dass das positiver für die Formel E und weniger als für das Spiel. Sei es mal einfach so erwähnt, dass die gerade ein bisschen Promo machen, und wer möchte, kann sich mal auf den Kanälen, und wer ein bisschen E-Sports affin ist und die Namen vielleicht kennt, die haben kürzlich Videos gemacht zur Formel E, wie die den Berlin E-Prix erlebt haben, die waren vor Ort.
Mhm. Müssen wir mal ankicken.
Ja. Ich hätte sie gern ausprobiert, aber mein Gerät ist nicht mit dieser Version kompatibel.
Ah, ist zu modern, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Das Spiel.
Ja, mein, so alt ist mein Handy jetzt noch nicht, aber offensichtlich ist das, ja, ist das so, dass das aus technischen Gründen bei mir nicht funktioniert.
Das ist ja ärgerlich.
Richtig. Bei mir funktioniert es auch nicht.
Hm. Bei dir funktioniert es auch nicht.
Nee, ich hab's mal an der Strecke gespielt, weil da halt gerade mal frei war, so ein Tablet. Irgendwann zwischen Qualifying und Rennen in Rom damals habe ich das mal angezockt gehabt. Aber bei mir funktioniert es auf meinem Gerät auch nicht. Ich warte einfach, bis die PC-Version kommt. Die soll ja auch noch wohl vor Ende des Jahres kommen. Weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen optimistisch ist. Vielleicht auch irgendwann in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Aber soll wohl eine PC-Version kommen, früher oder später. Und dann soll wohl auch eine E-Sport-Serie nach dem Formel-1-Vorbild geplant sein. Wie das wird, bin ich sehr gespannt. Bislang hat die Formel E halt vor allem auf Mobiltitel gesetzt. Ne? Real Racing 3, damit machen die deren E-Races, ist eigentlich ein Mobilspiel. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die das auf dem Fernseher bekommen, dass man da mit dem Lenkrad spielen kann. Wahrscheinlich eine extra programmierte Version davon, die nur die Formel E hat. Das kann man sonst nicht auf dem PC spielen. Real Racing 3 gibt's eben Formel E-Content, glaube ich, auch käuflich nur erwerbbar. Ja. Da kann man das spielen und halt Ghost Racing, beides Mobiltitel. Und seit kurzem gibt es eben das neue Gen 2 DLC für R-Factor 2. Mhm. Und das macht Spaß zu fahren. Allerdings ist R-Factor 2 halt auch, obwohl eigentlich ist es gar nicht so schwer, damit eine E-Sports-Liga aufzuziehen.
Hm. Ja, ich glaube, ein bisschen sperrig ist es schon und es ist halt auf jeden Fall nicht shiny genug für Leute, die in der E-Sports-Liga fahren wollen würden. Ne? Das ist schon mehr so Oldschool-Sim-Racing. Zu wenig Blink-Bling.
Ja, aber das ist iRacing auch nicht.
Ja, das habe ich lange nicht gesehen. Keine Ahnung, wie das heute aussieht.
Wie immer eigentlich.
Ach so.
iRacing sieht
die Leute so schmerzfrei.
Na ja, gut. Die Leute sind, weil es halt sehr realistisch ist. Ja. Und da ist halt auch, und schlecht, also sieht nicht schlecht aus, iRacing. Es ist halt nicht bling-bling, es ist einfach Autofahren. Mhm. Und sehr auf Realismus ausgelegt. Und das ist bei den Spielen, die die Formel E eben gemacht hat, bisher nicht so der Fall gewesen. Also auch R-Factor 2 geht schon eher tendenziell Richtung Simulator, aber es hat auf jeden Fall immer noch einen arcadigen Teil. Und über Real Racing 3 und über Ghost Racing wollen wir gar nicht reden. Das hat gar nichts mit Simulation
zu tun. Was man auf dem Mobilgerät spielt, hat mit Realismus null zu tun. Eben. Das lässt sich da, glaube ich, schon allein wegen der Steuerung überhaupt nicht abbilden, vernünftig.
Ich glaube, wir müssen mal auf die Teams zugehen, ob wir vielleicht mal zu denen in den Simulator können und das testen können, wie das bei denen aussieht.
Das machen wir mal.
Der große Simulator-Vergleichstest.
Genau, wer hat den besten?
Ja, machen wir einfach. Und während wir da sind, holen wir uns noch ein paar Daten aus Saison 1 und dann sind wir alles
genau.
Immer schön die Augen offen halten.
Tobi, du schmuggelst ein USB-Stick mit rein und dann...
Augen offen halten nach Backup-Festplatten. Ist das eine Festplatte? Ja? Oh, interessant.
Aha, interessant. Ja. Und weg ist sie.
Hex, hex. Ja, sehr schön. Okay, netter Ausflug. Nicht schlecht, schön. Dann lass uns doch vielleicht... Bitte?
Ich muss weg.
Ja, tschüss. Dann lass uns doch vielleicht noch kurz so ein bisschen Richtung Saisonende gucken. Ne? Wir haben ja jetzt nur noch Bern am 22. Juni und dann haben wir noch New York am 13. und 14. Juli. Und dann ist ja auch schon wieder Schicht im Schacht mit dieser Saison. Und wenn man dann jetzt mal so auf die Tabelle guckt, dann sieht man, Wern 102 Punkte, die Grassi 96 Punkte, der E-Lotte mit 86, der Costa 82, Feins 81. Da vorne ist schon noch ein bisschen Feuer drin, ne? Oder was meint ihr, wie sieht's aus in den kommenden Rennen? Wie wird es sich wahrscheinlich entwickeln? Machen die Herren Wern und die Grassi, die alten Hasen, machen die es unter sich aus? Oder kann da noch einer irgendwie ganz überraschend sich da vorne reinstechen und zumindest irgendwie die beiden noch sprengen?
Ich glaube, dass es noch nicht entschieden ist. Wir hatten jetzt in Berlin eine Strecke, wo der Unterschied zwischen den Qualifying-Gruppen nicht so groß war und wo man auch sehr gut überholen konnte. Das dürfte in Bern und auch in New York schon wieder anders werden. Das heißt, die 5 Erstplatzierten haben de facto einen Nachteil und müssen das Rennen von weiter hinten aufnehmen und sollte nichts ganz Überraschendes passieren, werden die höchstwahrscheinlich auch die Rennen nicht gewinnen können. Und von daher, es ist noch so eng, sage ich mal, dass ja mit einem Sieg auch durchaus Eduardo Montara auf Platz 13 wieder mit theoretische Chancen auf den Titel hätte.
Jetzt holt er aber ganz weit aus hier, der Dumi.
Ja, der liegt nur 50 Punkte zurück. Na gut, er hat auch nur 52. Ja. Aber das sagt ja tatsächlich schon mal viel aus. Jean-Éric Vergne ist ja an der Spitze und der hat viermal diese Saison 0 Punkte abgeräumt. Mhm. Was auch daran lag, dass er wegen des Qualifying-Formats von hinten starten musste und da auch schon mal in die ein oder andere Carbon-Area-Situation gekommen ist. Und die Gefahr droht bei den 5 Erstplatzierten der Meisterschaft auch. Und ja, Sieg von Daniel Abt in der Schweiz mit Pole Position, dann hätte der Gute auch schon wieder 95 Punkte.
Wir fangen trotzdem langsam an, hinten die Fahrer wegzustreichen. Ne? Berlin war das erste Rennen, bei dem Fahrer mathematisch weggefallen sind. Es sind noch 87 Punkte zu vergeben in der Meisterschaft. Das heißt, wer jetzt noch mit Jean-Éric Vergne gleichziehen möchte, der muss einerseits alle 3 Rennen gewinnen und bei allen 3 Rennen die Pole Position und den Sieg holen. Und die schnellste Runde holen.
Den Sieg
wer,
auch.
Wer gewinnt, der siegt auch meistens.
Genau, du hast gewonnen und hier ist noch ein extra Punkt für den Sieg. Herzlichen Glückwunsch.
Und damit braucht man aktuell mindestens 15 Punkte auf seinem Konto, mathematisch betrachtet. Und das haben Fahrer wie Günther, Paffett, Turvey, Lynn, Lopez und Dillmann nicht. Das heißt, nur noch die Top 16. 16. ist aktuell Alexander Sims. Oh Gott, Sims auf 16. Jesus Maria. Felix da Costa 4. und Sims auf 16. Das ist ja unglaublich. Wird mir jetzt erst bewusst, wie weit das hinten ist. Sims hätte allerdings noch mathematische Chancen auf die Meisterschaft, weil der hat mehr als 15 Punkte auf seinem Konto. 24 an der Zahl. Obwohl es, glaube ich, halbwegs unrealistisch ist, dass Alex Sims jetzt alle 3 Rennen gewinnt und siegt, ne?
Ja, das würde ich überhaupt nicht sagen.
Obwohl ich Sims vielleicht noch ein Podium zutraue, ehrlicherweise. Also, der war schon mehrmals kurz dran und kurz davor. Ich erinnere mich ganz besonders an Marokko natürlich.
Ja, das hätte er gewinnen müssen.
Das hätte er eigentlich gewinnen müssen und dann würden wir jetzt ein anderes Liedchen singen über ihn. Und nicht schockiert sein, dass er nur 16. ist. Hinter Van Dorn, Massa und Mortara. Ist ja unfassbar, dass ein BMW so weit hinten ist eigentlich, ne? Das wird in München wohl nicht allzu gut gefallen. Allerdings muss man es eben im Kontext sehen und Sims war schon mehrmals ganz knapp davor, gute Punkte einzuheimsen. Bestes Ergebnis war natürlich Marokko, da ist er 4. geworden. Allerdings mit dem Unfall, mit der Kollision mit seinem Teamkollegen, das hätte der Sieg sein müssen eigentlich. Und dann hat er zwischen Mexiko und Monaco keine Punkte mehr geholt. Jetzt in Berlin erstmals wieder 6 Zähler auf sein Punktekonto gespielt. Für Sims, der muss noch mal einen rausholen, glaube ich. Auch wenn er noch weiterfahren möchte bei BMW. Da ist es nämlich noch nicht so in trockene Tücher gewickelt.
Ja, genau, der Lukas Ticazzi steht schon parat.
Der macht mich ganz wahnsinnig gerade. vielleicht ist es aber auch einfach nur die Hitze, dass ich heute kein Deutsch mehr kann. Naja, also Sims, der muss auf jeden Fall nochmal Ergebnisse liefern in den letzten Rennen. Aber eben auch, und das habe ich auch in der letzten Episode, glaube ich, angeschnitten, oder zumindest geschrieben im Power Ranking, was wir ja nach jedem Rennen veröffentlichen. Aus den Top 5 darf sich niemand mehr, naja, einen halben Fehler darf man sich vielleicht leisten. Aber so ein Totalausfall darf sich aus den Top 5 niemand mehr leisten. Sonst sind eigentlich die Chancen auf die Meisterschaft hin. Mhm. Wenn Vergne jetzt nur noch 5. wird und 4., dann ist es vielleicht noch okay. Aber wenn Vergne einmal nicht ins Ziel kommt, dann wird's wirklich schwer mit seiner Meisterschaft. Gleiches gilt für die Grassi. Der muss Punkte sammeln und muss Punkte sammeln, weil wenn er das nicht tut, dann sammeln eben die anderen 4 Punkte und ziehen ihm weg. Und das Gleiche gilt eben nicht nur für Vergne und die Grassi, sondern auch für Lotterer, da Costa und Freins. Und gerade von André Lotterer erwarten wir eigentlich noch Großes in den nächsten 3 Epri, oder?
Tja, die einen mehr, die anderen weniger, ne? Also, Tobi, erzähl doch mal. was du in der Pre-Show schon erzählt hast. Aber ich glaube, du hast es ja prinzipiell schon ein bisschen aufs Qualifying vorbeigeschoben, ne? Dass da nicht mehr viel
Genau, richtig. Das ist ein Punkt, den ich sehe. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass ich den Tobi da vielleicht doch ein klitzekleines bisschen widersprechen möchte. Denn wir hatten mit Lucas Di Grassi und Jean-Éric Vergne jetzt zwei Fahrer auf dem Podium, die in der ersten Qualifying-Gruppe waren und die dadurch schon so ein bisschen Vorsprung sich verschafft haben. Man muss ja mal sehen, Jean-Éric Vergne liegt in der Tat 20 Punkte vor Antonio Felix da Costa, der Vierter ist in der Meisterschaft. Und ja, selbst wenn Vergne jetzt einmal, Vergne oder Di Grassi könnten es sich vielleicht sogar leisten, einmal auszufallen. Ansonsten gebe ich dir recht, alle Fahrer, die dahinter sind, da wird es dann eng. Ja, die Frage ist, ob Lotterer tatsächlich nochmal schafft, nachdem er ja dreimal schon die Chance gehabt hat zu gewinnen, aber ich sag mal, aus unterschiedlichsten Gründen dann nie als Sieger abgewunken wurde. Ich glaube nicht dran, wenn ich ganz ehrlich bin, denn er ist jetzt in Gruppe 1 und hat auch schon 17 Punkte Vorsprung auf den ersten aus Gruppe 2, also Mitch Evans. Und Gruppe 1 wird auch in den letzten drei Rennen weiterhin ein Handicap sein. Das ist jetzt nicht so wie in Berlin, dass da ein relativ geringer Unterschied ist, was die Strecke angeht. In Bern, denke ich, werden wir sehen, dass es wieder ganz massiv einen Unterschied machen wird mit der Qualifying-Gruppe. Und
da stehen so viele Bäume auch, ne? Gerade deswegen. New York ist erfahrungsgemäß immer sehr staubig gewesen, weil da halt sonst kein Auto fährt, ne? Deswegen ist es da einfach staubig. Und in Bern sind so viele Bäume um die Strecke rum. Unglaublich. Gerade der Weg runter zur, lass mich lügen, Turn 3, 4 müsste das sein, die Schikane. Das wird wirklich heftig. Sorry, dass ich dir da reingegrätscht bin.
Kein Problem, immer gerne.
Bern wird wirklich krass mit den Bäumen.
Und vor allen Dingen wird Bern deutlich schwieriger, was Überholen angeht. Also zumindest meine Einschätzung vom Streckenlayout. Die Strecke ist relativ schnell, aber ist natürlich auch zum Teil ziemlich kurvig und das ist nicht das Optimale, um viel überholen zu können. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass hauptsächlich längere Geraden mit anschließenden Haarnadelkurven für Rennaction, für viele Überholmanöver sorgen. So jetzt kürzlich ja auch in Berlin. Ne, zum Beispiel da hauptsächlich in Turn 6 wurde überholt am Ende der langen Geraden und dann anschließend in Turn 8 in die Haarnadelkurve rein. Haben wir in Bern jetzt nicht in der Form. Muss man sehen, inwieweit da tatsächlich dann überholt werden kann. Und wenn man den Nachteil aus Gruppe 1 hatte und wirklich mal von Startplatz 15, 16, 17 startet, dann ist auch nicht vorprogrammiert, dass man eine Aufholjagd startet und am Ende auf dem Podest landen kann. Ich fürchte, das wird sowohl in Bern als auch in New York schwierig werden, von einem Startplatz außerhalb der Top 10 das Rennen gewinnen zu können. Da möchte ich mich jetzt mal an der Stelle sogar festlegen.
Das ist mein Wort.
Wird sehr interessant. Wer ist denn jetzt eigentlich der Favorit vor den letzten drei Rennen? Es geht halt wirklich auf die Zielgerade. Wen sehen wir als den mit dem meisten Momentum vor den letzten drei Rennen? Jemand eine Ahnung?
Das aktuelle Momentum hat in meinen Augen ganz klar Sebastian Buemi.
Der Zehnte?
Der Zehnte, ja. Aber der hat natürlich auch schon 41 Punkte Rückstand auf Vergne. Ob er das nochmal aufholen kann. Aber den sehe ich sowohl bei seinem Heimrennen jetzt in Bern als Pole-Position-Kandidat und dann mit auch automatisch als Siegkandidat. Und in New York könnte er auch was reißen. Ja, obwohl er da bislang noch nicht so viel Glück hatte bei den New York Rennen, aber der Nissan ist halt unheimlich stark, ganz besonders auf eine Runde hin. Wir sehen es ja auch immer wieder in unserer Performance-Analyse, die wir machen. Und von daher, im Qualifying ist er immer ein Kandidat für die Superpole, wenn nicht sogar für Platz 1. Und ich sag mal, gerade auf Strecken, wo man schwierig überholen kann, sehe ich ihn damit auch im Rennen ganz vorne.
Gerade Qualifying ist halt die Stärke von Nissan, ne? Also das gesamte Team war in den letzten 5 Rennen 4-mal auf der Pole-Position. Einzige Ausnahme war André Lotterer, der in Rom auf Pole gestartet ist. Das ist, also der Nissan ist wirklich heftig im Qualifying. Hängt eben mit dem so viel Debattierten, da müssen wir auch nicht ein neues Fass drüber aufmachen, Doppelmotor zusammen, den das Team wohl anwendet in diesem Jahr. Und der gibt Nissan eben einen gehörigen Vorteil in der Qualifikation, weil sie eben besser aus Kurven rauskommen und allgemein einfach auf einer Runde damit so gut wie unschlagbar sind. Und dann ist es eben eine Frage von konstant bleiben und die Kiste einfach nach Hause bringen. Und daran hat es irgendwie gehapert in der letzten Zeit. Man erinnert sich vielleicht noch an Paris, an den E-Prix. Da haben beide zwischenzeitlich geführt und es ist am Ende niemand der beiden Nissans ins Ziel gekommen. Also sind sie beide nicht ins Ziel gekommen, zumindest beide nicht in die Punkte gekommen.
Richtig.
Weil Buemi dann irgendwann mit dem Frontflügelschaden, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, an die Box musste. Reifenschaden, genau so war ja, das. Schleichen der Plattfuß nach dem Freienskontakt. Ja, genau. Tja, und das ist eben die Sache, die Nissan ein bisschen zurückgehalten hat in den letzten E-Prix. Und ich erwarte ganz genauso, und vielleicht nicht nur von Buemi, sondern auch von Roland, der wirklich eine der größten Überraschungen dieser Saison gewesen ist bisher. Wir wollen gar nicht das Jahr resümieren, aber ich denke auch im Resümee des Jahres wird Roland ein großes Kapitel einnehmen dürfen, weil der wirklich eingeschlagen ist wie in der Bombe in der Formel E und ist eben auch der erste Fahrer seit Ewigkeiten, der Sebastian Buemi im Edams-Team mal die Stirn bieten kann. Das konnte Nico Prost damals nicht. Und Roland ist wirklich top unterwegs gewesen und auch bei dem sehe ich Potenzial. Vielleicht für Bern, vielleicht für New York, aber insgesamt das Nissan-Team, ich glaube, die kriegen noch eine Sternstunde geschenkt in den nächsten drei E-Prix und die haben auf jeden Fall Momentum. Andererseits müssen wir auch einen Blick werfen auf Tachita und Audi. Ne? Ich weiß nicht, wer von den beiden momentan besser ist. Von den Punkten her, in Berlin hat Audi mehr Punkte gemacht, in Monaco hat Tachita mehr Punkte gemacht, in Paris hat Audi mehr Punkte gemacht, in Rom beim Rennen davor hat Tachita mehr Punkte gemacht. Das geht immer hin und her in den letzten vier Rennen und die sind wirklich auf Augenhöhe eigentlich, oder? Das ist schwer zu sagen, wer da das ihre Momentum hat.
Ja, da geben Nuancen, sag ich mal, den Ausschlag. Oder aber auch Rennpech, wie in Monaco, wie du es angesprochen hast. Lucas Di Grassi war da auch auf Punktekurs und etwas unglücklich in der Kollision verwickelt worden, nach schwachem Qualifying. Daniel Abt ist da, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch leer ausgegangen. Genau, zum zweiten Mal erst in der Saison. Der hat ja nachträglich eine Strafe bekommen. Das ist Kaffeesatzleserei, also ich glaube, dass da kann man auch eine Münze werfen und ist wahrscheinlich näher dran an der Wahrheit, als wenn man das jetzt schätzen müsste.
Ja, das stimmt. Es sind halt wirklich Nuancen, ne? Nuancen werden am Ende den entscheidenden Kick geben und dann haben wir das Ergebnis.
Aber wo du eben Alex Sims auf Platz 16 angesprochen hast, von dem erwarte ich auch noch das ein oder andere
gute
Resultat. Und man muss ja bedenken, Alex Sims ist 16. der Meisterschaft. Alle 15 Fahrer in der Meisterschaft vor ihm haben in dieser Saison mindestens schon einmal auf dem Podium gestanden. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Sims hat einen vierten Platz als bestes Resultat. Alle Fahrer davor, Van Dorn, Massa, Mortara, Wehrlein, Bird, Buemi, Roland, D'Ambrosio, Abt, Evans, Frainz, Felix da Costa, Lotterer, Di Grassi und Wern, die haben alle schon ein Podestresultat.
Ist das heftig. Puh. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Jetzt ist es mir aufgefallen. Guck mal, lerne ich im E-Pod auch noch was dazu.
Ja.
Das ist ja wirklich krass.
Mhm. Hui. Und von daher, ich rechne Sims auch gute Chancen aus, nochmal ein Podestresultat zu erreichen, aber auch jedem anderen der 15 Fahrer, die schon Podest haben diese Saison. Also da hängt so viel von der jeweiligen vom Momentum davon ab, wie sie es denn im Qualifying hinbekommen, dass tatsächlich jeder da durchaus noch eine Sternstunde haben kann und ja, damit auch sich automatisch wieder in den Meisterschaftskampf einschaltet. Sollte Wern, Di Grassi, Lotterer mal irgendwas widerfahren und die dann nicht große Punkte abräumen.
Wundertüte.exe.
Ja, so ungefähr.
Tja, die Frage, die vielleicht einfacher zu beantworten wäre, ist diese, ist Tachitas Teamtitel in trockenen Tüchern? Was meint ihr?
Teamtitel in trockenen Tüchern?
Ja.
Bei Tachita.
Ja, 25 Punkte vor Audi. 188 zu 163. Virgin 137 Punkte schon, ja, fast abgeschlagen. Also jetzt nicht wirklich, weil wir wissen ja, wie viele Punkte man so holen kann als Team in einem Rennen. Aber Virgin habe ich heute noch gar nicht gehört. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl, ihr werdet überzeugt davon, dass da jetzt irgendwie das dicke Ding noch kommt. Also Tatito oder Audi, was meint ihr?
Also Virgin und Mahindra sind die beiden Teams, die im Moment alles haben, aber kein Momentum. Mhm. Ja, das ist, Virgin hat 2 Punkte in den letzten beiden Rennen in Berlin und Monaco mitgenommen. Das war Sam Bird, der jetzt 9. war in Berlin. Mahindra hat 15 Punkte mitgenommen aus den letzten 3 Rennen oder 20 Punkte aus den letzten 4 Rennen. Das ist jenseits von Gut und Böse, sage ich mal. Dadurch, dass Lotterer und Wern relativ gut dastehen in der Teammeisterschaft, in der Fahrermeisterschaft ist natürlich auch die Teammeisterschaft, sieht etwas eindeutiger aus als bei den Fahrern. 25 Punkte ist aber nur ein Sieg. Wenn Daniel Abt jetzt gewinnen sollte, dann ist man schon wieder punktgleich, wenn die anderen 3 Fahrer nicht in die Punkte kommen. Ja, Virgin hat seinerseits immerhin schon 26 Punkte Rückstand auf Audi. Da hört's dann aber auch dann so langsam auf. Also eines dieser 3 Teams wird sich in meinen Augen den Titel sichern und kann man genauso wenig vorhersagen wie denn jetzt beim Fahrertitel, finde ich.
Nur gibt's halt keine dreiseitige Münze zum Werfen, ne?
Ja, das stimmt.
So ein Mist aber auch.
Damn. Aber ich glaube, Sam Bird wird spätestens in Rom wieder richtig, richtig auftrumpfen. Der Pechvogel, Pechvogel vielleicht nicht, aber er ist im Endeffekt, hat nicht sehr viel Glück gehabt in den letzten Rennen. In Monaco zum Beispiel, da war er von weit hinten gestartet, war bis auf Platz 4 nach vorne und hat dann in der letzten Runde einen Reifenschaden bekommen. Der hat im Endeffekt jetzt zwar 2 Punkte aus Berlin mitgenommen, aber davor 4 Nuller hintereinander, obwohl er am Saisonbeginn noch so stark aussah und sogar das Rennen in Santiago gewonnen hat. Ich glaube, er war da sogar dann Führender der Fahrerwertung. Kann das sein?
Der war zwischendrin mal Führender und ich glaube, das muss nach Santiago gewesen sein eigentlich. Genau. Ja. Ja.
Deshalb. Ja. Zuzutrauen ist ihm nach wie vor einiges, genau wie Robin Freins, der ja auch, mit seinem Sieg in Paris gezeigt hat, dass er was bringen kann. Aber ich sag mal, der Rückstand von Virgin auf Techita sind schon 51 Punkte. Also das ist schon sehr grenzwertig, wenn man mal bedenkt, dass ich glaube, das beste Resultat eines Teams in einem Rennen 38 Punkte von DS Techita in Sanya waren. 51 Punkte Rückstand. Ja, 51 Punkte kann man holen in 3 Rennen, aber es müssen ja auch 51 Punkte mehr als das bisherige Top-Team sein. Und das wird eng und alle Teams, die dahinter liegen, da glaube ich nicht dran, dass die noch eine Rolle spielen im Kampf um den Teamtitel.
Halten wir also fest, bei den Teams haben wir Cheetah, Audi und Nissan eigentlich in der Favoritenrolle. Und bei den Fahrern haben wir Wern, De Grassi und Lotterer in der Favoritenrolle, wenngleich Felix da Costa und Freins ganz besonders auch noch Chancen auf den Titel waren und hinter den Top 5 noch 10 andere Chancen auf dem Podium waren. Es wird wirklich super, super gut in den nächsten 3 Rennen. Und Resümee vom Kaffeesatz lesen, wir haben keine Ahnung, wer es wird.
Ja, ja, und genau so sieht's aus. Befinden wir uns in guter Gesellschaft, denn ich glaube, fast allen anderen auf dieser Welt geht's auch so.
Aber ich glaube, wir haben ganz gut erklärt, warum wir keine Ahnung haben. Ja. Es ist einfach viel zu spannend und viel zu Wundertüte.exe, als dass wir wirklich was sagen könnten über den tatsächlichen Ausgang der Meisterschaft. Egal, ob man jetzt sich als Experte betiteln möchte oder nicht. Wenn euch jemand sagt, ich weiß, wer Meister wird, und zwar deswegen, dann wisst ihr,
kommt aus der Zukunft.
Der kommt entweder aus der Zukunft oder hat keine Ahnung, weil man kann einfach zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung haben, wer am Ende Meister wird.
So ist es. Genug im Kaffeesatz gelesen. Lass uns noch über Fakten sprechen.
Der Formel E Fakt der Woche.
Am letzten Rennwochenende in Berlin wurde Lucas di Grassi der erste Fahrer in der Formel E, der mehr als 2000 Runden absolviert hat. 2017 ganz genau. Und das ist zufälligerweise das Jahr, in dem er sich die Meisterschaft geholt hatte in der Formel E.
Di Grassi 2000. Ja, okay, also weiß nicht. Kann man da klatschen? 2000 Runden als Erster? Kann man mal klatschen?
Kann man.
Klatschen einmal pro Sendung muss es Applaus geben.
Kein Podcast ohne Klatschen.
Ja, Wetter und Klatschen. Wunderbar. Das gehört einfach dazu.
Ja. Interessant in dieser Statistik. Er ist allerdings nicht der Fahrer mit den meisten Rennkilometern.
Hm.
Da hat ihn durch seinen Ausfall in Monaco hat ihn nämlich Daniel Abt überholt, der ein paar Kilometer, ich glaube 9 Kilometer mehr.
Daniel Abt freut sich über alles, was er überholen kann.
Ja, ne?
Vergleiche
war auch schon mal
Episode
besser
121.
Der war auch schon mal besser drauf, der Daniel, ne? Naja.
Wird wieder.
Ja, das wird wieder.
Gut zureden, dann wird das wieder.
Das wird schon wieder.
Genau.
Ja, so.
Der ist nach André Lotterer, der, also naja gut, das ist eigentlich kein großes Achievement in den Top 10.
Der zweitbeste Deutsche?
Der zweitbeste Deutsche und
das ist so ein
der
RTL-Fakt, zweite,
der halt, irgendwie. Ja genau, so gezwungener, hier der Fahrer kann es doch noch, Fakt, wo sollte das jetzt werden? Der Fahrer, der am besten platziert ist in der Meisterschaft, ohne einen Sieg gewonnen. Oh Gott,
das ist ohne, Alter. Wieder keinen Sieg gewonnen.
Wieder keinen Sieg gewonnen, so ein Mist aber auch. der, naja, kein Rennen gewonnen hat, keinen Sieg geholt hat, nach André Lotterer eben der Zweitbeste.
Ja, aber also das geschicktes ist halt auch Reframing.
Schöner Reframe von, der hat halt noch kein Rennen gewonnen.
Ja. Werden wir denn noch einen deutschen Sieg sehen, diese Saison?
Ich bin optimistisch bei Lotterer. Ich glaube, André Lotterer, ich bin da ein bisschen, du bist so ein Pessimist bei Lotterer, ich bin so ein Optimist. Ich glaube, der hat noch Chancen in den nächsten 3 Rennen und ich fände es schade, wenn Lotterer nicht gewinnt. Andererseits fände ich es umso cooler, die Geschichte, André Lotterer wird Formel-E-Meister, ohne einen einzigen E-Prix gewonnen zu haben. So Keke Rosberg-Style. War das nicht Rosberg? Ich glaube schon.
Es war Keke Rosberg, ja.
Siehst du? So, aber mit Lotterer eben.
Genau. Mhm. Aber Rosberg hatte, glaube ich, 1 Rennen gewonnen.
Na, darf Lotterer auch noch. Der gewinnt ein Rennen und wird dann Meister. Komm, jetzt mal Karten auf den Tisch.
Also ich glaube auch, da kann noch was reißen. Also Podium ist auf jeden Fall drin. Vielleicht hat er ja tatsächlich auch mal ein bisschen Glück und kommt ganz oben an auf dem Podium und kann damit einen Sieg gewinnen, dass er die Meisterschaft gewinnt. Da habe ich aber schon noch meine Zweifel, ehrlich gesagt.
Schön ist auch, wie ich vor 2 Minuten erzählt habe, jeder, der dir sagt, dass er weiß, wer Meister wird, der hat keine Ahnung. Und jetzt plädiere ich hier für Lotterer als Champion.
Das ist doch nur ein Tipp.
Ich wollte nichts sagen, aber...
Er gibt ja nur einen Tipp ab. Er hat nicht gesagt, dass es so passieren wird.
Habe ich so verstanden. Ein optimistisch-humoristisch gemeinter Tipp. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob Lotterer es wird. Aber man muss auch dazu sagen, dass man es allen Fahrern in den Top 5 oder Top 10 gönnt, Meister zu werden, weil die Fahrer, die gewonnen haben, die haben bei ihren Siegen auch wirklich glänzen können, ne? Also das Wochenende von Sanja war top. Monaco hat er ganz clever gemacht. Di Grassi war auch super, wie er in Berlin gefahren ist und das Rennen gemanagt hat. Felix da Costa war zu Beginn des Jahres unglaublich. Freins dominant gewesen in Paris und hat das clever gemacht, ist, hat dem Regen getrotzt, einfach smart gewesen. Evans, wie er Lotterer hinter sich gehalten hat in Rom. Alle Fahrer, die irgendwie ein Rennen gewonnen haben dieses Jahr, haben bei ihrem Rennsieg wirklich toll abgeliefert. Und deswegen müsste man es eigentlich allen gönnen, auch Meister zu werden. Aber es kann leider nur einen Meister geben.
Das stimmt. Also ich glaube ja, dass es auf jeden Fall noch einen deutschen Sieg geben wird diese Saison, um die Frage zu beantworten. Aber ich glaube nicht, dass es Lotterer sein wird.
Aha. Sondern Marc Günther.
Der wahrscheinlich nicht, aber ich glaube eher an Pascal Wehrlein.
Stimmt, über den habe ich heute noch gar nicht nachgedacht. Ja, also vorhin hat der Tobi noch gesagt, Mahindra hat alles außer Momentum und jetzt soll Wehrlein noch gewinnen, ist das schon auch wieder faszinierend.
Ja, ist so. Aber es kann sich ja von einem Wochenende zum anderen oder wie wir auch bei Doubleheadern gesehen haben, von einem Tag zum anderen kann es sich komplett drehen. Ja, ich erinnere da mal an Buemis Sieg in Berlin vor 2 Jahren. Der war ja im ersten Rennen, am Samstag war er nirgendwo und am Sonntag gewinnt er dann das Rennen souverän. Nachdem sich die Mahindras in der Box über den Haufen fahren natürlich, mhm. aber
Naja, ganz ohne äußere Einflüsse geht's halt manchmal doch nicht.
Ja, ach.
Na, ich bin gespannt. Wir sehen das ja dann am Ergebnis deines Tippspiels nach Bern, ob du richtig lagst.
Ja, schauen wir mal.
Ja. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das Pulver ist verschossen, oder? Habt ihr noch was Wichtiges zu sagen?
Ich habe was Wichtiges zu sagen.
Ja, tatsächlich, erzähl mal.
Ihr könnt noch mehr hören von E-Pod. Und zwar einfach auf patreon.com/e-pod gehen und da mal hören und da mal gucken. Und vielleicht gefällt euch was dabei. Wir machen noch ein bisschen Pre- und Post-Show und wir machen auch noch ein bisschen das lustige Formel-E-ABC. Schaut da doch einfach mal vorbei. Und vielleicht gefällt es euch ja. patreon.com/e-pod.
Tja, herzlichen Dank. Ansonsten sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit der Vorschau auf dem Bernie Prix. Sagt mein Kalender. Ist so, glaube ich.
Meiner auch.
Ist so. Mit so Episode 125.
Nice.
Wir müssen langsam über einen Gast für die 150 nachdenken, ne?
So ein Spaß. Oh.
Das wird aber nicht mehr dieses Jahr der Fall sein, oder? Guck mal. Uns noch ein paar Tage Zeit lassen.
Es fühlt sich so stressig an, aber ist es gar nicht. Sehr gut. Das mag ich.
Bis dahin ist auch wieder kalt.
Okay, jetzt gerade im Moment würde ich es ganz gut finden, aber wenn es soweit ist, dann finde ich es wieder doof. Also
wahrscheinlich.
Ah, ist immer dasselbe, ne?
Ach, das ist auch sehr deutsch, immer meckern übers Wetter, ne?
Ja, das ist, weil wir so ein Wetter haben, ne? Ich kenne so Länder, da ist es einfach immer so zwischen 24 und 27 immer passt. Nachts regnet's, tagsüber ist schön. Damit würde ich klarkommen, glaube ich. Naja, vielleicht muss ich auswandern. Das ist aber eine Geschichte für einen anderen Podcast. Wir machen an dieser Stelle Schluss und verabschieden uns durch das Outro hindurch in die Postshow. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.